Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Guten Abend. Leo Neugebauer hat einen 22 Jahre alten deutschen Rekord gebrochen im Leichtathletik-Mehrkampf in der Halle. Topform wenige Monate vor Olympia. Gestern Abend unserer Zeit hat er das in Boston geschafft und wir haben ihn in dieser Sendung im Interview. In den USA üben gerade ein paar Basketballer eine Revolution. Ein College-Basketball-Team gründet eine Gewerkschaft und versucht so, das System ohne Löhne zum Einstürzen zu bringen. Wir berichten darüber, welche Erfolgsaussichten das hat. Und wir schauen am Finaltag des Radsport-Etappenrennens Paris-Nizza nach Frankreich. Dieses Jahr ist diese Fahrt zur Sonne auch eine Generalprobe für die Tour de France im Sommer. Die endet nämlich ausnahmsweise in Nizza wegen der Olympischen Spiele. Wir starten aber mit Biathlon. Der Weltcup macht Station an einem Ort, der sehr passend klingt für Laufen und Schießen. Soldier Hollow in Utah, die Höhle der Soldaten. Das Verfolgungsrennen der Männer ist in vollem Gange. Und wir schalten live zu ARD-Reporter Lars Becker, der das für uns beobachtet. Wie sieht es bisher aus in der Loipe?
Relativ gut für Johannes Kühn. Der war im Sprint Zehnter, 33 Sekunden Rückstand auf den Sprintsieger Eric Perrault. Und dann hat er sich sukzessive nach vorne geschossen und gelaufen. Nach dem ersten Liegenschießen plötzlich siebter, null, dann zweites Liegenschießen, wieder null, da war er auf Platz drei und dann hat er leider im ersten Stehenschießen, das ist die zweitletzte Einlage, sich mit dem letzten Schuss einen Fehler eingefangen, musste in die Strafrunde und deswegen liegt er im Moment auf Position 6, 23 Sekunden zurück hinter dem führenden Sturlaholm Lagreid aus Norwegen. Ohne den Fehler würde er jetzt mit Lagreid gemeinsam an der Spitze laufen.
Die Frauen sind ja schon durch mit ihrem Rennen, wie ist es da gelaufen?
Nicht so gut für die Deutschen, aber das war zu erwarten, weil das Sprintergebnis einfach zu schlecht gewesen ist. Die Rückstände waren einfach zu groß. Selina Grotjan im Sprint als 13. die Beste, aber hatte schon einen großen Rückstand von 1,40 allein beim Start. Und am Ende ist sie auch als 13. in der Verfolgung die beste Deutsche gewesen, direkt vor Janina Hettich-Walz. Beide mit mehr als 2 Minuten Rückstand auf die Siegerin, auf Lou Jean-Monod aus Frankreich. Sehr stark Vanessa Vogt, von Rang 36 auf 16 nach vorne gelaufen.
Ja, das ist mal eine Aufholjagd. Danke, Lars Becker. Und wer am Ende als Erster über die Ziellinie bei den Männern geht, darüber berichten wir natürlich später noch in dieser Sendung. Jetzt erstmal zum 25. Spieltag in der Fußball-Bundesliga mit 3 Spielen heute. Alle mit den Teams, die unter der Woche noch im Europapokal antreten durften. Das erste Spiel des Tages ist durch. Freiburg gewinnt beim abstiegsgefährdeten VfL Bochum mit 2:1. Jan Wochner.
6 Spiele lang gab es für Freiburg in der Bundesliga nichts mehr zu jubeln. Diesmal in Bochum aber schon. Trainer Christian Streich war richtig glücklich.
Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Und habe wirklich mit allem, was man hatte, dagegen gehalten. Und deshalb hat es am Ende knapp gereicht, aber es hat gereicht.
Mit letzter Kraft retteten Streichs Freiburger den knappen 2:1 Vorsprung ins Ziel. Eggestein kurz vor und der Ex-Bochumer Grigoritsch kurz nach der Pause brachten den SC 2:0 in Führung. Danach ging dem SC nach der kräftezehrenden Europapokalwoche immer mehr die Kraft aus. Bochum kam aber nur noch zum Anschluss durch Ordetz, ließ danach zahlreiche Chancen aus. Ein Unentschieden wäre leistungsgerecht gewesen. Und Freiburg war auch im Glück, weil Bochums Stürmer Broschinski beim Stand von 0:0 trotz eines Griffs um den Hals von Abwehrspieler Ginter im Strafraum keinen Elfmeter zugesprochen bekommen hatte. In Broschinski brodelte es noch bis nach Abpfiff.
Muss ich schreien? Muss ich irgendwie ins Gesicht fassen? Ich habe keine Ahnung, aber das ist für mich zu 100% ein klarer Elfmeter. Der Arm ist an meinem Hals und der kommt direkt in Klammergriff.
Freiburg im Glück, die Sieglosserie ist beendet.
Und gerade steht die Frankfurter Eintracht zu Hause gegen Hoffenheim auf dem Platz, lag erst zurück. Aber da steht es jetzt nach knapp 84 Spielminuten 3:1 für die Eintracht. Die Hoffenheimer sind nämlich nur noch mit 9 Mann auf dem Platz nach 2-mal Rot. Und um 19.30 Uhr ist Anpfiff zwischen Spitzenreiter Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg. In Liga 2 ließ der Aufstiegskandidat Nummer 1, der FC St. Pauli, heute auch gegen Hertha BSC nichts anbrennen. Ein Heimsieg, von dem Jörg Naroska berichtet.
Der FC St. Pauli zeigt vor 30.000 Fans im Millerntor-Stadion eine bärenstarke Leistung und besiegt Hertha BSC hochverdient mit 2:0. In der 16. Minute war es Manolis Aliakas mit einem Distanzschuss, der die 1:0-Führung erzielte. Leistner fälschte den Ball noch unglücklich ab. Kurz vor der Pause erhöhte dann Marcel Hartl ebenfalls aus der Distanz. Der Ball schlug rechts unten ein. In der zweiten Hälfte wurde Hertha etwas stärker, kam aber nicht wirklich torgefährlich vor den Kasten des Tabellenführers. Großer Jubel am Millerntor. St. Pauli baut die Tabellenführung aus, liegt jetzt schon 10 Punkte vor dem Tabellendritten, dem HSV, auf dem Relegationsrang.
Im Tabellenmittelfeld unterliegt Greuther Fürth zu Hause der SV Elversberg mit 1:4 und einen regelrechten Schlagabtausch gab es im Duell der Abstiegskandidaten, dem Tabellenfünfzehnten Kaiserslautern gegen Schlusslicht Osnabrück. Stefan Kersthold.
Nach zweimaligem Rückstand gewinnt der FCK gegen den tabellenletzten VfL Osnabrück mit 3:2. Matchwinner war, wie in der Vorwoche beim Auswärtssieg in Rostock, Ragnar Ache. Der Stürmer erzielte nicht nur das zwischenzeitliche 1:1, sondern traf in der Nachspielzeit auch zum 3:2 Endstand. Eine torlose erste Halbzeit. Dann der 0:1 Rückstand, das 1:1 durch Ache, der erneute Rückstand zum 1:2, ehe der eingewechselte Ex-Osnabrücker Simak das 2:2 per Tor des Monats erzielte. Den Schlusspunkt, den setzte dann der 14-Tore-Mann Ragnar Ache.
Ein Ausnahmespiel hat es heute auch in der Bundesliga der Frauen gegeben. Der erste FC Köln empfing im großen Müngersdorfer Stadion nicht nur die Gegnerinnen von Werder Bremen, auch zehntausende Fans und die sahen einen Heimsieg der Kölnerinnen und ersatzgeschwächte Bremerinnen. Sarah Schwedmann berichtet.
Ohne die verletzte Kapitänin Lina Hausicke und vor einer Saisonrekordkulisse von mehr als 30.000 Zuschauern in Köln-Müngersdorf waren für die Werder-Frauen keine Punkte zu holen. In der ersten Halbzeit verpassten die Bremerinnen eine von 5 guten Chancen, in ein Tor umzumünzen, kassierten nach einem Abwehrfehler, den Torhüterin Livia Peng nur noch durch ein Foul im 16er ausbügeln konnte, das 0:1. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kölns Schimmer sicher. Im zweiten Durchgang kamen die Bremerinnen besser ins Spiel. Mit dem ersten Ballkontakt machte Jasmin Schehan nach ihrer Einwechslung den Ausgleich. Dem erneuten Rückstand 4 Minuten später hatte Werder aber nichts mehr entgegenzusetzen. Die Bremerinnen sind nach der Niederlage in Köln Tabellensechster, 12 Punkte vor den Abstiegsrängen.
Und die Kölnerin Manju Wilde schildert uns den Eindruck aus dem Stadion aus Sicht einer Siegerin.
Wir wussten, dass das ein guter Zeitpunkt, ein Momentum zu kreieren. Wir waren punktetechnisch auch einfach unter Druck, aber das war ein guter Druck. Und deshalb kam dieses Highlightspiel, glaube ich, zu einem guten Zeitpunkt. Wir wissen, dass die Fans hier besonders sind und dass sie uns helfen werden. Und genau das ist heute passiert. Deshalb bin ich umso glücklicher.
In der englischen Premier League gab es heute das Spitzenspiel, das Duell zweier Top-Trainer, Liverpool gegen Manchester City. 1:1 ist das ausgegangen, das vorerst letzte Aufeinandertreffen von Jürgen Klopp und Pep Guardiola in der englischen Liga, bevor Klopp bei Liverpool aufhört. Ein Club aus der englischen Premier League hat in dieser Saison zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren wieder an der Champions League teilgenommen. Und das ist Newcastle United. Möglich gemacht auch vom Investment des neuen Clubbesitzers aus Saudi-Arabien. Aber deshalb sind bei diesem Club im Norden von England längst nicht alle glücklich. Es gibt Fans, die gegen Menschenrechtsverletzungen im Land des Eigentümers protestieren. Eine kritische Minderheit, die immer wieder auf Widerstände stößt. Ronny Blaschke hat mit einigen von ihnen gesprochen.
Im Oktober 2021 versammeln sich Fans von Newcastle United vor ihrem Stadion und singen. Einige tragen traditionelle Gewänder aus der arabischen Welt. Die Fans feiern die Übernahme ihres Lieblingsclubs durch den PIF, den milliardenschweren Staatsfonds aus Saudi-Arabien. John Hurt schaut die Fernsehnachrichten und ist schockiert. Er ist in der Nähe von Newcastle in einer Arbeiterfamilie groß geworden. Er war in Gewerkschaften aktiv und setzt sich in seiner Freizeit für Menschenrechte ein. Dass nun sein Verein aus Saudi-Arabien gesteuert wird, will John Hurt nicht akzeptieren.
Ich habe mich in den sozialen Medien umgesehen, auf Twitter und Facebook, damals noch während der Pandemie. Ich war auf der Suche nach Gleichgesinnten. In unserem ersten Online-Meeting waren wir ungefähr 30 Leute. Von da an ging es Schlag auf Schlag.
John Hurt und seine Mitstreiter gründen ein Netzwerk. Der Name, ins Deutsche übersetzt, Newcastle United Fans gegen Sportswashing. Die Gruppe mobilisiert in sozialen Medien. Sie veröffentlicht Artikel, Videos und Petitionen zur Menschenrechtslage in Saudi-Arabien. John Hurt tritt auch an die lokalen Medien in Newcastle heran.
Am Anfang war es schwer, in die Berichterstattung zu kommen. Vor allem die Sportjournalisten waren froh, dass es mit Newcastle United finanziell aufwärts ging. Auch sie möchten ja lieber von der Champions League berichten. Beim Club gehört es zur Strategie, Fangruppen einzuspannen. Zweimal war Newcastle für Testspiele in Saudi-Arabien. Mit dabei waren unkritische YouTuber und Fanmagazine. Ob sie dafür bezahlt wurden, wissen wir nicht, aber sie prägen die Stimmung.
Im Norden von England ist die Wahrnehmung verbreitet, dass man gegenüber der Hauptstadt London im Nachteil sei, was Investitionen in Infrastruktur, Bildung oder Sozialprogramme angeht. Die lokalen Medien stehen vor einem Dilemma, sagt Aaron Stokes, Reporter des Newcastle Chronicle, der größten Zeitung der Stadt. Auf der einen Seite sollten sie kritisch über den Einfluss aus Saudi-Arabien berichten, auf der anderen Seite wollen sie die Aufbruchstimmungen der Region dokumentieren. Aaron Stokes nennt noch ein anderes Beispiel, Manchester City, seit 2008 unter der Kontrolle von Abu Dhabi.
There's an area in Manchester called Eastlands.
In Manchester gibt es die Eastlands, eine Gegend, die heruntergekommen war, mit viel Kriminalität und Armut. Manchester City hat dort für viele Millionen Pfund eine moderne Trainingsakademie gebaut. Dadurch wurde die ganze Gemeinde aufgewertet. So etwas wird in Newcastle nicht über Nacht entstehen, aber vielleicht langfristig. Neben dem Stadion wird zum Beispiel eine neue Fanzone gebaut. Kleine Dinge wie diese zeigen, es gibt mehr Hoffnung für neue Investitionen.
Investment in the city as well as the football.
Im September 2023 bestreitet das Fußballnationalteam Saudi-Arabiens zwei Testspiele in Newcastle. Ein Vorbote für weitere Investitionen? Werden sich saudische Logistikunternehmen Zugänge im Nordseehafen von Newcastle sichern? Der Aktivist John Hurt und die Gruppe Newcastle United Fans gegen Sportswashing protestieren gegen die Länderspiele. Und sie laden die saudische Exilantin Lina Al-Hathloul für Veranstaltungen ein. Darin geht es unter anderem um die mehrjährigen Haftstrafen für Aktivistinnen in Riad, berichtet John Hurt.
Wir haben Abgeordnete des britischen Parlaments und Mitglieder des Stadtrates angeschrieben. Vor 5 Jahren noch hätten wir wahrscheinlich dutzende Gespräche mit Politikern über Menschenrechte führen können. Und jetzt? Gerade mal ein Gespräch kam zustande. Unglaublich. Wenn man schon mit der Übernahme eines Fußballclubs die Politik zum Schweigen bringen kann, was passiert dann erst, wenn Mohammed bin Salman Zeitungen oder Radiosender kauft? Eine besorgniserregende Entwicklung.
And it's a worrying aspect of it.
Die Newcastle United-Fans gegen Sportswashing haben auf der Plattform X rund 7500 Follower. Eine kleine, kritische und offenbar gut organisierte Minderheit, die wächst. Und die größer ist als jene Minderheiten im Umfeld von Manchester City oder Paris Saint-Germain, das sich seit 2011 im Besitz von Katar befindet. Aber wie lässt sich die Aufmerksamkeit in Newcastle hochhalten, wenn sich die Mehrheit der Fans mit Saudi-Arabien arrangiert? Colin Taylor aus der Newcastle-Gruppe von Amnesty International findet es wichtig, dass die kritischen Köpfe gemeinsam ihre Stimme erheben.
Wir besuchen und organisieren unterschiedliche Veranstaltungen. Wir verfassen Artikel für Online-Medien, die von lokalen Politikern wahrgenommen werden. Und wir schreiben Briefe an lokale Abgeordnete.
Colin Taylor ist seit Jahrzehnten Fan von Newcastle United. Er hätte gerne eine Antwort dafür, warum das Auswärtstrikot des Clubs inzwischen grün ist und dem Nationaltrikot von Saudi-Arabien ähnelt. Doch Funktionäre, Trainer und Spieler sprechen selten über ihre Besitzer. Newcastle United hat zum letzten Mal 1927 die englische Meisterschaft gewonnen. Der nächste Titel ist nicht mehr unrealistisch. Die Newcastle United-Fans gegen Sportswashing würden ihn gerne gewinnen, aber nicht mit Hilfe aus Saudi-Arabien.
Newcastle-Fans in der Premier League hadern mit dem saudischen Investor. Das war ein Beitrag von Ronny Blaschke. Einen Finaltag hat es heute im Handball gegeben. Der DHB-Pokal der Frauen wurde vergeben. Bundesliga-Tabellenführer Bietigheim gegen den Tabellensechsten Metzingen. Quasi ein baden-württembergisches Lokalderby. Die TuS Metzingen holt den Titel als Außenseiter, berichtet Martin Thier.
Pokalendspiele haben ihren besonderen Reiz und das haben die Metzingerinnen für sich erkannt. Es war von Beginn an ein enges Match in diesem schwäbischen Duell. Zur Halbzeit lag Bietigheim nur mit 2 Toren in Führung. 17:15 ging es in die Pause. Das spornte die Metzingerinnen aber offenbar an, denn die ließen sich nicht abschütteln. Im Gegenteil, sie gingen in Führung und bauten den Vorsprung zeitweise auf 3 Tore aus. Vor allem Jana Scheib hatte in der Schlussphase einen Lauf und sorgte mit ihren Treffern dafür, dass Metzingen am Ende mit 29:27 gegen Bietigheim gewinnt und zum ersten Mal Pokalsieger wird. Im Spiel um Platz 3 hatte zuvor der VfL Oldenburg die Frauen vom Thüringer HC mit 34:30 bezwungen.
Und in der Handball-Bundesliga der Männer hat der SC Magdeburg im Spitzenspiel einen enorm wertvollen Sieg gefeiert. Die Mannschaft bezwang die Füchse Berlin im Titel-Showdown. Frank Martin.
Am Ende war es dieses hochemotionale Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen aus Berlin. In eigener Halle siegte der SCM 31:28 und meldet damit erneut seine Ambitionen auf den Meistertitel an. Vor den 6.600 Fans in der ausverkauften Arena war die Partie lange Zeit ausgeglichen. Zur Pause führte der SCM 16:15, rutschte dann aber besser hinein in die zweite Halbzeit und führte in der 43. Minute beim 23:19 erstmals mit 4 Toren. Die Vorentscheidung. Berlin wehrte sich noch einmal, doch der SCM vor heimischer Kulisse war am Ende zu stark. Magdeburg gewinnt 31:28. Omar Igni Magnusson mit 7 Toren, erfolgreichster SCM-Werfer. Bei den Füchsen traf Lasse Andersson 9-mal.
Und der Vollständigkeit halber auch noch die anderen Ergebnisse aus der Handball-Bundesliga. Die SG Flensburg-Handewitt gewinnt mit 35:30 gegen Frisch auf Göppingen. Und der Bergische HC unterliegt zu Hause mit 24:31 gegen Gummersbach. Und jetzt haben wir das Ergebnis aus der Biathlon-Verfolgung in Soldier Hollow. Lars Becker mit der Schlussreportage.
Jetzt kommt Johannes Tinjesbø als erster ins Ziel, hat Zeit, kann sich umschauen, jubelt. Der nächste Erfolg, Triumph für den Dominator der Szene. Und dahinter der Kampf um die Plätze, 2 bis 4, zweiter Tinjesbø, dritter. Der Franzose Emilien Jacquelin, der nach dem letzten Schießen noch geführt hatte, dann aber abgefangen wurde. Sowohl von Johannes Bø auf der Strecke als auch jetzt im Schlussspurt von Tinjesbø und auf Position 4. Eingekommen. Sturlaheim Lagreid, ein weiterer Norweger, also unter den Top 4, 3 Norweger mit dem Triumphvater Johannes Tinjesbø. Einen Rückstand von 58 Sekunden nach dem Sprint, als sei es nichts für ihn, hat er aufgeholt, sich nur einen Fehler geleistet bei 20 Schuss und hier den nächsten Sieg eingefahren. Wir warten auf den ersten Deutschen, vielleicht gibt es eine Top 10 Platzierung, in dem Fall für Philipp Horn, 6. Samuelsson, der Schwede, 7. der Italiener Giacomel. Und Philipp Horn mit 2 Fehlern von Platz 13 hatte er sich nach vorne geschossen und gelaufen auf Position 9, ist aber inzwischen auf der letzten Runde wieder abgefangen worden, auf Position 11 zurückgegangen. 8. übrigens jetzt Perrault, 9. Strömsheim. Perrault, der im Sprint seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte. Strömsheim auf 9, klappt leider nicht mit dem 10. Platz für Philipp Horn. 10. ein weiter Norweger, Johan Olav Botten, neuer Mann, junger Mann, gestern 3. im Sprint und 11. und damit bester Deutscher Philipp Horn.
Und im nordischen Skisport in Oslo gab es mehrere Wettkämpfe heute. Skispringen, Kombination, der DSV, aber auch da ohne Podestplatzierung. Thorsten vom Wege.
Auch Katharina Schmid konnte nicht für ein Erfolgserlebnis aus deutscher Sicht beim 2. Tag der Holmenkollen-Skispiele sorgen. Die Oberstdorferin führte beim Springen zwar nach dem 1. Durchgang, doch diese Leistung bestätigte sie im Finale nicht und fiel noch auf Rang 6 zurück. In der Gesamtwertung der Raw Air Tour bleibt Schmid aber eine Kandidatin für den Sieg. Die deutschen Skispringer segeln ihrer Bestform dagegen weit hinterher. Andreas Wellinger rettete als 8. beim Erfolg des Norwegers Johan André Forfang zumindest ein Top-10-Ergebnis. In der Gesamtwertung der Tournee, die in Trondheim und Vikersund fortgesetzt wird, sind die Deutschen aber schon nach den Bewerben in Oslo aus dem Rennen. Keine Chance aufs Podest hatten auch Deutschlands Kombinierer. Manuel Feist wurde als bester DSV-Starter 7. Es gewann bereits zum 16. Mal in diesem Winterjahr Magnus Riebe aus Norwegen. Dessen Landsmann Johannes Hesflot Klebo war schnellster beim norwegischen 5-fach-Sieg im 50-Kilometer-Klassiker der Langläufer. Friedrich Moch hielt lange mit der Spitze mit, musste auf den letzten Kilometern aber abreißen lassen und wurde am Ende 16. Den kompletten Triumph der Gastgeber bei ihrem Heimspiel sicherte dann am Abend Skispringerin Irene Maria Quandal.
Die US-Amerikanerin Michaela Schifrin ist zum 8. Mal Gesamtsiegerin im Slalom-Weltcup, nachdem sie das Rennen im schwedischen Are heute für sich entschieden hat. Lena Dürr machte ein starkes Rennen und fuhr am Ende auf Rang 4. Emma Eicher holte Platz 7. Was ein wahrer Allrounder in einer Sportart ist, das beweist im Eisschnelllauf gerade der Amerikaner Jordan Stolz. Bei der Eisschnelllauf-WM in Inzell hat er gerade Bahnrekorde und persönliche Bestmarken in Serie produziert und sich heute zum Mehrkampf-Weltmeister im Eisschnelllauf gekürt. Holger Gersker berichtet.
Der neue große Eisschnelllaufstar ist ein Phänomen. Jordan Stolz mit 19 Jahren jetzt schon siebenmaliger Weltmeister. Nach Triumphen auf den Einzelstrecken von 500 bis 1500 Metern, jetzt zum ersten Mal im Mehrkampf. Nicht in dem der Sprinter, sondern unter den Allroundern. Ein denkwürdiger Erfolg für den US-Amerikaner mit familiären Wurzeln im Schwarzwald. Für die abschließenden 10.000 Meter hat er sich so viel Vorsprung gearbeitet, dass ihn der beste Langstreckler Patrick Roest aus den Niederlanden schon hätte überrunden müssen, was nicht im Ansatz gelang. Meisterin im Mehrkampf wurde erstmals die Niederländerin Joy Beune. Für die beiden Deutschen war das Finale der besten acht über die längsten Strecken nicht erreichbar. Felix Mali freute sich immerhin zum Saisonabschluss noch über eine persönliche 1500 Meter Bestzeit, aber letztlich reichte es für ihn nur zu Platz 18. Josephine Schlörp wurde 21. Unabhängig davon war es eine prima WM in Insel. Fast auf allen Strecken Bahn- und Meisterschaftsrekorde in einer stimmungsvollen Atmosphäre.
19.30 Uhr ist es und in den Sekunden, in denen das Abendspiel in der Fußball-Bundesliga angepfiffen wird, Bayer Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg, liegt uns das Ergebnis des ersten Abendspiels vor. Frankfurt gewinnt zu Hause gegen Hoffenheim. Tim Brockmeier.
Zunächst sah es so aus, als würden die Hoffenheimer den Frankfurtern die 125-Jahr-Jubiläumsfeier ordentlich vermiesen. Frühe Führung für die Gäste Brooks nach 6 Minuten. Der sah aber eine Viertelstunde später glatt rot wegen Notbremse. Und das holte Frankfurt zurück ins Spiel. Koch, Ebimbe und Götze in Überzahl mit den Toren für die Eintracht 3:1. Am Ende sah auch noch Kabak der Hoffenheimer gelb-rot wegen wiederholten Foulspiels. Das konnte Frankfurt aber nicht für einen weiteren Treffer nutzen. Trotzdem unterm Strich ein verdienter Sieg für die SGE. Vor dem eigenen feiernden Publikum 3:1.
Und jetzt müssen wir über ein großes sportliches Ausrufezeichen sprechen in der deutschen Leichtathletik. Ein Ausrufezeichen, das gestern Abend unserer Zeit in Boston, Massachusetts gesetzt worden ist. Der deutsche Mehrkämpfer Leo Neugebauer hat da bei den Hallenmeisterschaften der US-Colleges den deutschen Rekord von Frank Busemann gebrochen. Nach 22 Jahren. Neugebauer hat den Hallenrekord im Siebenkampf um 56 Punkte auf 6.347 Zähler verbessert. Er lebt und studiert an der University of Texas. Nach dem Erfolg ist er dahin heute Nacht zurückgeflogen und hat uns heute nach wenig Schlaf direkt erzählt, was dieser Erfolg jetzt für ihn bedeutet.
Ja, also der Erfolg bedeutet mir einfach sehr viel, da ich ja jetzt auch schon den 10-Kampf deutschen Rekord habe und jetzt auch noch den 7-Kampf deutschen Rekord. Das ist wie so ein Paket, das ich jetzt komplett zusammen habe. Und ja, war ein cooler Wettkampf, hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr.
Was war denn der Schlüssel für diesen Erfolg in Boston?
Ich würde sagen, ich habe nicht viel anders gemacht als jetzt letzte Saison. Die Ergebnisse sind ziemlich ähnlich. Deswegen würde ich sagen, einfach konstant bleiben mit meinen Ergebnissen und dann wurde das, genau.
Es scheint ja jetzt nicht an den besonderen Bedingungen in der Hallenleichtathletik zu liegen. Sie haben es ja gerade schon erwähnt, Sie haben ja letztes Jahr schon am deutschen Zehnkampfrekord geschraubt und zwar nach oben natürlich. Der war fast 40 Jahre alt. Können Sie sagen, wie Sie so einen Wettkampf angehen? Das ist ja im Mehrkampf wirklich auch immer ein bisschen eine mentale Sache.
Definitiv. Also ich finde, der Mehrkampf ist immer sehr mental, da wir so viele Disziplinen haben, dass man da echt immer nicht irgendwie sich selbst so doubten kann oder so.
Und also anzweifeln. Immer,
genau, an sich zweifeln kann. Und deswegen sind Mehrkämpfer immer so ein bestimmter Typ von Person, die echt so einfach von einer Sache zur anderen gehen können, ohne sich von der vorherigen zu sehr beeinträchtigt zu lassen. Und deswegen würde ich sagen, das ist so ein Riesenteil vom Zehnkampf. Und ich versuche da einfach immer locker ranzugehen. Ich versuche keinen Zehnkampf irgendwie absichtlich besser zu machen oder so. Genau, ich gehe da immer gleich.
Hilft Ihnen diese Einstellung auch, wenn Sie jetzt so Sachen hören, wie zum Beispiel, Sie gelten als Hoffnungsträger der kriselnden deutschen Leichtathletik?
Ich mache mir da nicht sehr viel draus. Einfach nur, weil ich mache einfach meinen Wettkampf. Ich mache mein Ding. Ich weiß, was ich machen kann. Und solange ich Deutschland damit helfen kann, finde ich, das ist ein Win-Win.
Und jetzt sind Sie ja auch ein besonderer Athlet insofern, dass Sie sich als deutscher Leichtathlet entschieden haben, in die USA zu gehen und da am College zu trainieren. Was war für Sie da so der Ausgangspunkt, warum Sie sich dazu entschieden haben, das jetzt erstmal nicht in Deutschland weiterzumachen?
Also damals hatte ich nur von einem Kumpel gehört, dass er da hinging. Und da habe ich mir einfach mal so langsam ein paar Sachen angeschaut. Und je mehr ich darüber erfahren hatte, desto mehr wollte ich hier rüberkommen. Und hier drüben, als ich einmal hier war, wusste ich, das ist der Ort, wo ich für eine Weile bleiben möchte. Einfach nur, weil vor allem jetzt hier in Austin, alles passt einfach perfekt für mich. Die Uni, wo die ist, in der Stadt, gutes Wetter, coole Leute, coole Trainer, gutes Team auch. Und ja, deswegen für mich passt da echt alles sehr gut zusammen.
Das wird ja gerade im Vergleich zu den Bedingungen, die es dann in Deutschland so gibt, oft ja herangezogen in der Argumentation, dass man in Deutschland vieles besser machen müsste oder anders steuern, wenn man praktisch den Athleten hier auch so das beste Niveau geben will. Sehen Sie das auch so im Vergleich zu Deutschland, dass es am College einfach, was so die Ausstattung angeht und die Möglichkeiten, besser ist?
Ja, aber ich glaube auch eine Sache, die damit zusammenhängt, ist auch das Finanzielle. Also das Budget von unserer Uni ist größer als das Budget von dem ganzen DLV, also viel größer sogar, und das ist von unserer Uni. Und da haben sie halt auch die Möglichkeit, viel mehr uns bereitzustellen, also ob es jetzt an Personal ist, ob es an Equipment ist und sowas. Und ich glaube, jede kleinste Sache hilft, und deswegen würde ich sagen, hast hier halt schon so diesen Vorteil.
Gibt es irgendwas, was Deutschland daraus irgendwie lernen könnte, oder was Sie auch teilweise so, wenn Sie mit dem DLV im Gespräch sind, was Sie da so erwähnen?
Ja, also ich rede mit denen immer wieder und erzähle so, wie es so in Amerika aussieht und so, und was ich da persönlich finde, was mir weiterhilft. Und ich glaube, dass sie mir da echt gut zuhören und dann auch versuchen, das anzuwenden. Und es ist halt auch, wie gesagt, viel monetär. Und da haben die halt auch wenig Einfluss drauf, was sie bekommen. Aber genau, das wäre so eine der Sachen.
Jetzt hatten Sie ja schon gesagt, mit Blick auf Paris, bevor Ihnen dieser deutsche Rekord in der Halle gelungen ist, dass dieses Jahr eine Medaille fällig ist. Wie schauen Sie mit welchen Plänen konkret auf Paris?
Denselben Plan, einfach nur, da ich genau auf dem Kurs bin, wo ich dachte, wo ich sein werde in diesem Punkt von der Saison. Also ich würde einfach sagen, es läuft alles nach Plan und so kann es weitergehen.
Das war aus Austin, Texas, Leo Neugebauer, neuer deutscher Hallenrekordhalter im Mehrkampf. Apropos College-Sport. Wer in den USA als junge Sportlerin oder als junger Sportler durchstarten will, für den geht der Weg eigentlich nur über die renommierten Universitäten. Wer am College sportlich erfolgreich ist, dem ebnet sich danach der Weg zum Profisportler, zur Profisportkarriere. Das Problem: viel Geld lässt sich in den Jahren nicht verdienen. Ganz im Gegenteil. Bisher haben sich die Universitäten mit allen Mitteln dagegen gewehrt, ihre Studierenden, Athleten zu bezahlen. Obwohl die teilweise Millionenumsätze für ihre Colleges generieren. Das könnte sich jetzt aber ändern. Warum und wie? Darüber berichtet Raphael Späth. On the floor, it's Butler with 2 seconds. He's got to put it up.
Im März schaut die Sportwelt in den USA traditionell in die Basketballhallen der großen Universitäten. A San Diego State Miracle. Beim sogenannten March Madness Turnier treten die besten Basketballteams aller US-amerikanischen Colleges gegeneinander an. Es ist ein Spektakel, das über Wochen hinweg Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme und tausende Fans in die Hallen lockt.
Die Bedeutung des College-Sports in Amerika ist absolut riesig,
erklärt Johannes Herber, der Anfang der 2000er für die West Virginia University Basketball gespielt hat und mehrmals beim prestigeträchtigen March Madness Turnier dabei war.
In der kleinen Stadt, in der die Universität war, die hatte nur 50.000 Einwohner, aber haben wir 15.000 Zuschauer bei unseren Heimspielen gehabt. Die Footballmannschaft hatte 60.000 bis 70.000 Zuschauer. Die Menschen kommen dort einen Tag vorher in die Stadt, kommen mit ihren Wohnmobilen. Wir wurden nach erfolgreichen Spielen am Flughafen empfangen. Also die Begeisterung da für den Sport ist riesig.
Mit der Begeisterung der Fans kommt für die Universitäten in allen Teilen der USA vor allem eins: viel Geld in die Schulkassen.
College sports in the United States are big business,
weiß Sportrechtler Mark Edelman, der sich seit Jahrzehnten intensiv damit beschäftigt.
Der gesamte College-Sportbetrieb repräsentiert eine 18 Milliarden Dollar schwere Industrie. Gewisse College-Mannschaften bringen sogar mehr Geld ein als Teams in den professionellen Ligen. Aber bis heute hat noch keine Universität seine Sportler direkt für ihre Dienstleistungen bezahlt, für die Arbeit, die sie auf dem Feld oder dem Court leisten. Selbst in Situationen, in denen das Team so viel Geld einbringt, dass sogar die Trainer Millionengehälter erhalten.
Das ist schon eigentlich ein Profileben, was man dort führt,
erzählt Johannes Herber. Der Alltag vieler Sportlerinnen und Sportler am College besteht nach der Uni aus stundenlangem Training, mindestens 5-mal die Woche. Aber
man bekommt dort keine monetäre Gegenleistung, man bekommt ein Stipendium. Das ist auch immer abhängig von der Zugehörigkeit zur Mannschaft. Also wenn man aus der Mannschaft fliegt, ist das Stipendium auch futsch.
Bisher haben sich die Universitäten aber mit genau dieser Argumentation um eine Bezahlung ihrer Sportlerinnen und Sportler gedrückt. Das Stipendium sei eine Art Entlohnung. Die Athleten in erster Linie Studierende und keine Angestellten.
Wir bekommen keine Vergütung in irgendeiner Art, obwohl wir dadurch, dass wir dem Team angehören, im Grunde Vollzeit arbeiten.
By being on the team.
Kate Haskins spielt aktuell Basketball am Dartmouth College. Eine Universität, die wie Harvard oder Yale zur sogenannten Ivy League gehört, den 8 ältesten und renommiertesten Universitäten in den USA.
Das Dartmouth Basketballteam bringt der Universität nicht mal ansatzweise den Umsatz wie Teams anderer hochkarätiger Sportuniversitäten, wie zum Beispiel das Footballteam der Ohio State University.
Erzählt College-Sportexperte Mark Edelman.
Aber es gibt trotzdem zum Beispiel einen Fernsehvertrag. All ihre Spiele werden übertragen. Die Universität nutzt das als Werbung, um neue Studentinnen und Studenten anzuziehen. Und trotzdem haben diese Athleten bisher nicht einmal Mindestlohn für ihre Arbeit erhalten.
Auch deshalb haben die Basketballer der Dartmouth-Universität jetzt einen historischen Schritt gewagt. In einer Abstimmung hat sich das Team mehrheitlich dazu entschieden, als erstes College-Sportteam überhaupt eine Gewerkschaft zu gründen.
Das öffnet natürlich die Tür für die Sportler, um durch Verhandlungen weit mehr rauszuschlagen. Nicht nur mehr Gehalt, sondern auch andere Arbeitszeiten und sogar eine direkte Beteiligung an den Einnahmen.
Möglich gemacht hat das eine Entscheidung des National Labor Relations Board, kurz NLRB. Eine Bundesbehörde, die die Arbeitsbeziehungen zwischen privatwirtschaftlichen Arbeitgebern und deren Arbeitnehmern überwacht. Nach jahrelangen Debatten hatte die regionale Direktorin der NLRB im Februar geurteilt, dass College-Sportlerinnen und Sportler durch ihre Tätigkeit eine Dienstleistung erbringen und damit Angestellte der Universitäten sind. Ein Meilenstein in der Geschichte des College-Sports, erklärt Mark Edelman.
Zum ersten Mal kann sich eine Universität nicht einfach hinter den Regeln ihres Gewerbeverbandes verstecken, um so ihren Athleten grundlegende Arbeitsrechte zu verweigern.
Aber Dartmouth ist als private Universität ein Sonderfall. Die meisten anderen erfolgreichen College-Sport-Unis sind staatlich und unterliegen nicht der Aufsicht der NLRB. Deshalb haben die Sportler in Dartmouth einen Hebel, den andere wie die Footballer der staatlichen Ohio State University noch nicht haben. Sportrechtsexperte Mark Edelman glaubt, dass es aber auch hier ein Schlupfloch gibt.
Weil die Teams der Ohio State University zum Beispiel, wie viele andere auch, in einer privat organisierten Liga spielen, der Big Ten Conference, kann das als Argument gelten, dass diese Athleten bei ihrer staatlichen Universität und gleichzeitig auch bei ihrer privat organisierten Liga angestellt sind. Wenn dieses Argument tatsächlich erfolgreich wäre, dann würde das bedeuten, dass auch die Teams der Ohio State University in den Zuständigkeitsbereich der Bundesbehörde NLRB fallen.
Das National Labor Relations Board wird sich also auch in den nächsten Monaten weiter intensiv mit dieser Grundsatzfrage auseinandersetzen müssen. Das Dartmouth College hat gegen die Entscheidung seiner Basketballer ebenfalls Einspruch eingelegt und will im Ernstfall auch juristisch dagegen vorgehen. Kate Haskins vom Dartmouther Basketballteam ist sich aber sicher, dass der Schritt seiner Mannschaft absolut richtig war. Er erzählt im Interview mit NBC:
Wir sind nicht die Einzigen, die von der Ivy League und unseren Universitäten frustriert sind. Alle fühlen sich so. Jeder fühlt sich ausgenutzt von der Ivy League und das wollen wir ändern.
Bröckelt das System ohne Löhne? Im College-Sport hat ein Basketballteam erstmals eine Gewerkschaft gegründet. Das war ein Beitrag von Raphael Späth. Im Straßenradsport hat es heute eine Überraschung gegeben. Ein Amerikaner hat den Gesamtsieg bei der Traditionsrundfahrt Paris-Nizza geholt. Matteo Jorgensen hat sich durchgesetzt, ungeachtet der Attacken von Ex-Weltmeister Evenepoel. Das einwöchige Etappenrennen stand aber auch besonders im Fokus, weil in diesem Jahr die Tour de France zum allerersten Mal in Nizza zu Ende gehen wird. Es war also eine Generalprobe mit großen Herausforderungen für die Organisatoren. Tom Mustroff hat das Ganze begleitet.
Nizza ist im Radsport immer eine gute Adresse. Zum 82. Mal ist hier gerade die Fernfahrt Paris-Nizza ausgetragen worden. In diesem Jahr kommt zum Rennen noch ein zweiter Aspekt hinzu.
Nizza, das ist die zweite Champs-Élysées,
sagt François Lemarchand, Renndirektor von Paris-Nizza. Seit mehr als 20 Jahren organisiert er das Rennen. In diesem Jahr endet auf der Meerespromenade von Nizza aber auch die Tour de France. Und deshalb enthielten die letzten drei Etappen des einwöchigen Rennens auch einige Streckenabschnitte der letzten drei Tage der Tour. Paris-Nizza sollte einen Vorgeschmack auf das ganz große Event im Sommer geben. In Paris finden bekanntlich die Olympischen Spiele statt.
Nein, es war nicht möglich, eine Zielankunft in Paris für die Tour de France zu machen. Es war normal, dass wir nach Nizza gehen. Nizza unterstützt enorm die Tour und deshalb war das ganz logisch.
Denn wie Lemarchand mit einer starken Portion Lokalpatriotismus sagte, Nizza ist ja die zweite Champs-Élysées. Das Rennen endete tatsächlich auf der Promenade des Anglais. Die ist wegen des freien Blicks auf das Mittelmeer optisch sogar attraktiver als die Kopfsteinpflasterallee in Paris. Aber ein paar Probleme gab es beim Probelauf doch. Das Wetter spielte nicht mit. Schneefall verhinderte die geplante Bergankunft in der Nähe des Tour de France Berges der 19. Etappe.
Wir wussten, dass das Wetter schwierig wird, vor allem mit dem Anstieg nach Oran. Am Montag wollten wir noch nicht entscheiden, Dienstag nicht, auch Mittwoch nicht. Dann aber haben wir den Kurs geändert. Wir haben alle Beteiligten angerufen, die Stadt Nizza, die Präfektur und alles hergerichtet, was nicht einfach war. Die Technikteams, einfach alle, mussten gut zusammenarbeiten. Aber das ist auch die Stärke der ASO.
So gesehen war die Probe dann doch erfolgreich. Auf der neuen Bergankunft, La Madone du Tell, gewann der Russe Alexander Vlasov. Er holte für das deutsche Team Bora Hansgrohe einen prestigeträchtigen Sieg und stellte dabei auch den neuen Kapitän Primoz Roglic ein wenig in den Schatten. Für die Fahrer hier bei Paris-Nizza war die mangelnde Etappenpraxis im Hinblick auf die Tour de France durch die Veränderung der Königsetappe kein Drama.
Schwierig zu vergleichen, weil bei der Tour de France gehen wir ja schon tiefer in die Seealpen rein. Heute haben wir sie ja nur gestriffen quasi. Und ich glaube, dass man da jetzt nicht die großen Parallelen ziehen kann.
Viele Fahrer kennen die Gegend ohnehin gut, denn sie sind in der Nähe zu Hause, betont Bora Hansgrohes Sportdirektor Rolf Aldag.
Sowohl Vlasov als auch Primož wohnen ja in Monaco. Das Zeitfahren ist ungefähr seine tägliche Trainingsstrecke. Das finale Zeitfahren der Tour de France, da lernen wir jetzt nicht so viel.
Immerhin logistisch passt Paris-Nizza in die Tourvorbereitung.
Gleich nach hier schauen wir uns halt die Italien-Strecken halt an. Also von hier geht es dann gleich weiter in den Windkanal. Vom Windkanal geht es dann nach Italien, um sich die ersten zwei Etappen anzugucken. Dann haben wir natürlich noch geplant, das Gravel anzugucken und die Zeitfahren in der Tour anzugucken. Also wir bleiben halt dran, um einfach möglichst wissen, dann halt im Juli da am Start zu stehen.
Dann, so hoffen alle, wird es weniger regnen als jetzt im Frühjahr. Aber für schnelle Streckenänderungen aufgrund von Unwetter war Paris-Nizza schon einmal eine gute Schule.
Das war ein Beitrag von Tom Mustroff. Und parallel zu Paris-Nizza endet traditionell auch immer die Rundfahrt Tirreno-Adriatico. Da hat Tour de France-Sieger Jonas Vingegaard heute den Gesamtsieg geholt und seine Frühform unter Beweis gestellt. Der Betrug zur verbotenen Leistungssteigerung existiert im Sport schon lange. In den 1950er Jahren haben sich Athleten vor allem mit Aufputschmitteln gedopt, später dann auch mit anabolen Steroiden und Blutdopingmitteln. Weil der Betrug irgendwann so Überhand nahm und der Druck auf den Sport wuchs, wurde 1999 die Welt-Anti-Doping-Agentur gegründet. Jetzt feiert die WADA ihr 25-jähriges Bestehen. Was hat sie verändert und was muss sich noch ändern nach einem Vierteljahrhundert? Sebastian Krause mit einer Bilanz.
Fechterin Lea Grüger gehört zum Präsidium von Athleten Deutschland, setzt sich also für die Rechte der Sportlerinnen und Sportler ein. 25 Jahre war da, klar ist das Anlass zum Feiern, sagt sie. Die Gründung damals ein riesengroßer Gewinn und Fortschritt.
Es haben ja, ich glaube, insgesamt 190 Staaten sich der WADA und dem UNESCO-Abkommen, was dahinter ja auch steht, angeschlossen.
Mit dem WADA-Code wird ein weltweit einheitliches Dopingregelwerk geschaffen.
Es gibt eine Liste mit Medikamenten, die verboten sind. Und diese Liste ist für alle Athletinnen und Athleten verboten.
Der Kampf gegen Doping von der WADA, einer neutralen Stelle, organisiert und nicht mehr von den Sportverbänden selbst.
Das war ein großes Problem und ich glaube, das Ganze unabhängiger zu gestalten, nachhaltiger zu gestalten und dann entsprechend auch glaubwürdiger für den Sport.
Sagt Lars Mortsiefer, Chef der NADA, dem nationalen Ableger der WADA in Deutschland. Weitere Meilensteine: das Meldesystem ADAMS, mit dem Athleten online ihre Aufenthaltsorte für unangekündigte Dopingtests angeben müssen. Oder der sogenannte Blutpass.
Ein Instrument, was in der Lage ist, unterschiedliche Blutparameter über einen längeren Zeitraum zu betrachten und dann tatsächlich auch Doping zu detektieren.
Und ab 2014 dann die Aufarbeitung des russischen Dopingsystems mit Hilfe von Untersuchungskommissionen und dem kanadischen Ermittler Richard McLaren.
Mehr als 1000 russische Athleten aus Sommer- und Wintersportarten sowie dem Behindertensport waren in das Vertuschungssystem involviert und haben davon profitiert.
So weit, so gut. Wäre da nicht die Kritik, dass der Sport nach wie vor einen zu großen Einfluss hat und viel zu viele Vertreter der Sportverbände und des Internationalen Olympischen Komitees in den Führungsgremien der WADA sitzen?
Für uns Athleten wäre es auf jeden Fall wünschenswert und sinnvoll, wenn die WADA unabhängiger agieren könnte.
Die WADA verweist auf ihren Reformprozess und dass den Führungsgremien inzwischen auch Athletenvertreter angehören. Das geht Lea Krüger aber nicht weit genug.
Ja, wir können zum Teil mitreden, aber wir können nicht wirklich mitbestimmen. So wirklich mal eine Stimme dazu zu äußern, die eben gleichberechtigt auf der gleichen Ebene wie die mit dem organisierten Sport ist. Oder vielleicht aber auch mal ein bisschen mehr einfach wiegt, weil am Ende geht es ja um uns. Das haben wir momentan noch nicht.
Travis Tigard, der Chef der Anti-Doping-Agentur der USA, kritisiert, dass für Sportoffizielle und Regierungsvertreter nicht dieselben Regeln gelten wie für die Sportler.
A rule that was designed to cover those who perpetrated the Russia state-sponsored.
Nach dem russischen Dopingskandal sollte eigentlich eine Regelung eingeführt werden, dass auch die Leute, die im Hintergrund das Doping organisieren, bestraft werden können. Aber diese Regel wurde dann doch wieder gestrichen. Das war ein Schlag ins Gesicht für die sauberen Sportler.
Auch Athletenvertreterin Lea Krüger fordert, das Umfeld der Sportler endlich auch in den Fokus zu nehmen.
Ein Athlet kommt sehr selten ganz alleine auf die Idee, ich greife jetzt zu Dopingmitteln. Und selbst wenn er es tut, braucht er ein System dahinter, was ihn unterstützt. Und deswegen ist es umso wichtiger, diese ganzen Strukturen und das Umfeld von uns Athleten diesbezüglich auch mehr in die Pflicht zu nehmen. Und daran hängt natürlich dann auch, diejenigen bestrafen zu können, die es tun. Und das fehlt jetzt wieder. Und deswegen, ja, ich würde mir sehr wünschen, dass genau dieser Punkt in der Zukunft immer, immer wieder angegangen wird und wir es auf jeden Fall irgendwann schaffen werden, dass das in den WADA-Code aufgenommen wird.
Gerade jetzt, in der Qualifikationsphase für Olympia in Paris, wird Lea Krüger streng von der deutschen NADA getestet. Fechterinnen anderer Nationen, sagt sie, haben viel weniger Kontrollen.
Und da fragt man sich dann natürlich schon als Athletin, wie kann das denn sein, dass es hier in Deutschland irgendwie so engmaschig ist und in anderen Ländern überhaupt nicht? Da würde ich mir auf jeden Fall ganz klar wünschen, dass das in der Zukunft noch mehr standardisiert wird und dass die WADA da vor allen Dingen auch mehr ein Augenmerk drauf hat.
Mit der Gründung der WADA und den Fortschritten der ersten 25 Jahre wurde also schon viel erreicht. Es bleibt aber offensichtlich noch jede Menge zu tun.
25 Jahre Welt-Anti-Doping-Agentur, das war eine Zwischenbilanz von Sebastian Krause. Die Ampelkoalition hatte zu Beginn der Legislaturperiode große Pläne für den Sport. Inzwischen holpert es aber ein bisschen unterwegs. Das Bundesinnenministerium zieht den Entwurf für einen Sportentwicklungsplan für den Breitensport zurück, nach lauten Protesten aus dem Sport. Und auch bei der Reform der Spitzensportförderung stellt sich der Deutsche Olympische Sportbund laut Hals quer. Was ist da los zwischen Sport und Bund? Das habe ich im Deutschlandfunk Sportgespräch Steffen Röke gefragt, Abteilungsleiter Sport im Bundesinnenministerium. Seine Antwort?
Wir haben den Prozess für einen entwicklungsbaren Sport auf den Weg gebracht. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sport und Bewegung für die Menschen in Deutschland wichtig ist. Wir wollen die Voraussetzungen dafür, dass mehr Menschen in Deutschland die Chance haben, sich sportlich zu betätigen, verbessern. Wir haben in vielen Arbeitsgruppen darüber nachgedacht und eine wichtige Vorarbeit geleistet. Diese Vorarbeiten werden wir demnächst auf dem zweiten Bewegungsgipfel der Bundesregierung auch vorstellen. Vielen Dank an die Arbeitsgruppen, die da hervorragende Arbeit gemacht haben. Insofern ist das ein Zwischenschritt, bevor wir dann als Bund auch unseren eigenen Entwicklungsplan Sport auf den Weg bringen. Und auch beim Sportfördergesetz und der Reform der Spitzensportförderung in Deutschland, die wir uns vorgenommen haben, haben wir keine kleinen Schritte gemacht. Wir haben nämlich das erste Sportfördergesetz der Bundesrepublik Deutschland in einem Entwurf auf den Tisch gelegt, um dies jetzt zunächst mit den Ressorts innerhalb der Bundesregierung abzustimmen. Dort wird zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die gesellschaftliche Bedeutung von Sportförderung beschrieben. Dort werden transparent und klar die Förderbereiche benannt. Und dort wird auch ein neuer und ein moderner Weg beschritten, indem wir nämlich eine neue, unabhängige Sportagentur schaffen.
Lassen Sie uns doch mit dem Sportfördergesetz anfangen. Das ist das jüngste Ereignis sozusagen, dieser Referentenentwurf, der tatsächlich auch für lautes Aufbäumen im DOSB gesorgt hat. Der DOSB-Präsident Thomas Weikert, der wird zitiert mit den Worten: Für den organisierten Sport in Deutschland ist das nicht akzeptabel. Wie können Sie sich das nach monatelanger, auch gemeinsamer Vorarbeit in Arbeitsgruppen erklären?
Also ich bin, glaube ich, jetzt die gänzlich falsche Person, um den DOSB zu erklären.
Nö, aber Sie sind ja derjenige, der auch mitarbeitet an diesem Vorhaben der Koalition.
Ja, Fakt ist in der Tat, dass wir uns zunächst einmal in einer Bestandsaufnahme angeschaut haben, was machen eigentlich andere Nationen außerhalb Deutschlands in der Spitzensportförderung möglicherweise besser als wir. Und da haben wir insbesondere auch in Länder geschaut wie Österreich oder die Niederlande oder Norwegen, die verhältnismäßig kleiner sind, aber verhältnismäßig, wenn man ehrlich ist, auch mehr Medaillen holen als wir. So, und ich glaube, da ist unsere Aufgabe sehr sorgfältig, auch als Bund, der für die Spitzensportförderung zuständig ist, darüber nachzudenken, wie können wir dort besser und effizienter werden. Demzufolge hat sich diese Koalition darauf verständigt, eine unabhängige Sportagentur zu schaffen. Das machen nämlich alle diese drei Länder auch so. Das soll eine transparentere, eine unbürokratischere und auch eine Förderung aus einer Hand ermöglichen, indem, sage ich mal, Verwaltungselemente, aber auch sportfachliche Elemente gemeinsam und strategisch dort betrachtet werden.
Das war Steffen Röhlke, Abteilungsleiter Sport im Bundesinnenministerium. Das ganze halbstündige Sportgespräch gibt es schon jetzt als Podcast in der Deutschlandfunk-Audiothek-App und heute Abend 23.30 Uhr hier im Programm. Sport am Sonntag geht zu Ende in diesen Minuten. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.